Selber Zöliakie zu haben, ist das eine, aber die eigenen Kinder, das geht fast noch stärker unter die Haut. Als Eltern haben wir dann viele Fragen, wir machen uns Sorgen um unsere Kids, wir machen uns aber auch Vorwürfe und haben Schuldgefühle. Deshalb stellen wir in dieser Podcast-Folge eine Frage ins Zentrum. Wie geht's eigentlich den Eltern? Des Gluten zu viel. Der Podcast, der dein Leben mit Zöliakie erträglicher macht. Von der IG Zöliakie der Deutschen Schweiz und der Podcast-Schmiede. Hier sind Ronja Schifftan, Tina Toggenburger und Nico Leuenberger. Ich bin Nico Leuenberger aus der Podcast-Schmiede. Bei mir im Studio ist Tina Toggenburger von der IG Zöliakie und Ronja Schifftan ebenfalls von der IG Zöliakie und Ernährungspsychologin. Und in dieser zweiten Funktion hast du ja auch sehr viel mit Eltern zu tun.
Ich habe lustigerweise mit beiden Funktionen, also Tina und ich teilen uns das Co-Präsidium der IG Zöliakie, in beiden Funktionen sehr viel mit Eltern von betroffenen Kindern zu tun. Und das Interessante ist genau das, wenn ich bei mir Fälle aus der Praxis sehe, dann ist so dieser klassische Fall von der Mutter, lustigerweise immer noch oft die Mutter, die sich die Hilfe sucht, weil jetzt entweder das Kind frisch diagnostiziert ist oder weil schon eine lange Weile das Kind diagnostiziert ist und es irgendwie zu Ernährungsthemen oder Ernährungsschwierigkeiten im Familiensystem kommt. Und meine erste Frage ist eigentlich immer die, wie geht es eigentlich der Mutter? Der hilfesuchenden Elternteil, der kommt, denn genau dort ist ganz oft ein großer Leidensdruck rum. Und darum finde ich super, widmen wir uns heute in dieser Folge genau diesem Thema. Denn was hat denn eigentlich der Gefühlszustand und die Situation des Elternteils oder der Eltern, die nicht betroffen sind, für Auswirkungen auf das Kind und das ganze System?
Mhm. Tina, in deiner Rolle bei der IGZ, wie erlebst du das denn?
Ich merke, dass ganz, ganz viele Eltern, bei mir sind es lustigerweise auch viele Mamas, aber es hat einige Väter auch, die sich melden, die sich engagieren möchten, die eigentlich eine etwas bessere Welt für ihre Kinder gestalten möchten, die etwas machen möchten, damit das Leben mit Zöliakie einfacher wird. Wir haben da ganz engagierte Leute mit ganz vielen Ideen und ich finde das immer super, weil das war ja auch meine Motivation. Ich möchte etwas ändern und ich glaube eben, es ist wirklich auch möglich, etwas zu ändern. Und was Ronja gesagt hat, ich glaube, wenn es jemandem gut geht und ich glaube, man kann das durchaus erreichen, wenn man sich auch engagiert und wenn man etwas macht. Und da sind viele, die einfach eine ganz einfache Regionalgruppe gründen, eigentlich einen Austauschort schaffen für Familien mit Kindern, für die Kinder aber auch einen Ort schaffen, wo sie auch Betroffene kennenlernen können. Ich glaube, das ist ein erster Schritt, so auch vielleicht in eine Selbstheilung ein bisschen.
Das ist aber spannend, dass du das sagst, weil es ist effektiv so, dass bei Diagnosen oder im Umgang mit Erkrankung, also beispielsweise auch Erkrankung von Angehörigen, eine Coping-Strategie, also eine Bewältigungsstrategie, um mit diesem Schmerz, mit dieser Sorge oder mit diesen Gefühlen umzugehen, kann effektiv Aktivismus sein. Das sieht man zum Beispiel bei vielen InfluencerInnen, wenn es beispielsweise um gewisse Diagnosen geht, dass dieses darüber sprechen, aufklären, entstigmatisieren, eben in diese Aktivität zu gehen, kann oft wirklich so eine Bewältigungsstrategie sein, um damit umzugehen.
Gewisse Väter starten einen Podcast, habe ich gehört.
Ich habe Rumors gehört, dass es sein könnte, dass diese Erfahrung über einen Podcast zu bewältigen. Wir unterstützen das natürlich sehr gerne, solche Bewältigungsstrategien. Nein, Nico, für dich war das ja effektiv ein Schritt.
Schon ein bisschen, ja.
Ja, ja. Magst du von dem erzählen?
Ja, ich habe ja die Diagnose, ich war der Erste bei uns in der Familie, ich habe den Telefonanruf vom Kinderarzt gekriegt. Oder ich war der Erste, der Bescheid wusste. Ich musste das dann, habe das mit meiner Familie angeschaut. Und natürlich zuerst die klassischen Phasen. Wir haben das in der allerersten Folge bereits ein bisschen besprochen.
So diese Trauerphasen, diese Verarbeitungsphase.
Richtig, genau. Und dann, wenn das irgendwann mal ein bisschen überwunden ist, dann habe ich mich dann sehr schnell gefragt, ich mit meinen Ressourcen, wer ich bin und was ich kann, wo ich Zugang habe zu was, wie kann ich helfen? Wie kann ich Kids, Eltern und ein Stück weit schon auch mir selber helfen? Und dann kommt halt jetzt in meinem Fall ein Podcast raus.
So schön. Also ich finde es im Fall gerade auch schön, Nico, wie du es beschrieben hast. Also wie kann ich quasi der Welt, wie kann ich das System verändern, dass die Situation für Betroffene besser ist? Aber auch irgendwie anerkennen, auch mir selber hilft das. Ich denke, Aktivismus kann ein wahnsinnig gutes Ventil sein. Jedoch bin ich immer jetzt aus fachlicher Perspektive auch vorsichtig. Und zwar, Aktivismus bedeutet immer auch, dass man sehr viel von seinem eigenen Engagement, aber auch in Verknüpfung mit seinen persönlichen Erfahrungen gegen außen trägt. Das kann dienlich sein, das kann aber auch sehr ein komplexer Prozess sein. Vor allem dann, wenn er noch nicht abgeschlossen ist. Also abgeschlossen sind wir ja nie in unseren Prozessen. Aber was mir immer ein sehr großes Anliegen ist, ich möchte ganz viele Menschen ermutigen, über ihren Prozess, über ihre Diagnosen und zu sprechen. Nur so können wir entstigmatisieren. Jedoch gibt es auch sehr viele Menschen, die sich in dem fast erschöpfen. Und zwar auch, weil so ein Prozess der Verarbeitung und des Ankommens damit, also dieses Bewusstsein, okay, mein Kind ist betroffen, wie gehe ich damit um und so weiter und so fort, bestmöglich schon ein Stück weit reflektiert wurde und verarbeitet wurde. Weil erst dann weiß man, was alles noch quasi wie im Inneren arbeitet. Und selbstverständlich, wir haben nie abgeschlossen, jedoch wer sich schon sehr stabilisiert aufgestellt hat und weiß, hey, wie kann ich mir Selbstfürsorge geben, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich zum Beispiel mein persönliches Erleben und mein persönliches Engagement dann vom Alltagsarbeiten trennen, erst dann habe ich genug Schutzstrategien, um auch in diesem Aktivismus nicht zu erschöpfen oder mich nicht so zu entblößen, dass ich plötzlich als Person und als mich plötzlich Blut in der Welt stehe.
Mhm. Und diese Erschöpfung, die droht ja schon immer. Ich meine, die droht bei alle, wir wissen, alle Familie zu haben, ist auch in einer gesunden Familie einfach streng. Es ist einfach mega viel Arbeit. Und dann kommt sowas dazu und dann hat man noch diesen Drang, jetzt muss ich möglichst sofort, ich muss auch möglichst meinem Kind sofort irgendwie schauen, dass es so gut aufgehoben ist, dass das keine allzu große Katastrophe ist für mein Kind. Es kann da schon auch sein, dass man sich über seine Grenzen hinaus investiert.
Ich denke, das ist, also ja, absolut. Und das ist, glaube ich, der Kern der Elternschaft. Ich glaube, die Grundfrage darf immer sein, was passiert in meinem Erleben? Also wer bin ich und warum denke ich, was ich denke? Und wir alle haben Prägungen. Wir tragen alle so einen Rucksack mit uns mit. Und in diesen Prägungen, da stecken ganz viele so Glaubenssätze, wie zum Beispiel, man muss doch so und so essen können, man muss doch eben spontan sein können. Wir hatten in einer Folge sehr schön erwähnt, wie streng es ist, keine Spontanität mehr zu haben oder gefühlt. Dieses Thema, wie zum Beispiel, es kann eine Prägung drin sein in meinem Mutterrucksack oder in meinem Vaterrucksack, kann zum Beispiel so eine Prägung drin sein wie, meinem Kind darf nie was passieren. Oder mein Kind muss gesund sein. Wenn dann natürlich, und sonst habe ich versagt, oder sonst habe ich was falsch gemacht, oder sonst, oder eine Prägung wie, der Vater oder die Mutter ist dafür verantwortlich, dass das Kind die bestmöglichste Situation hat. Wenn solche Prägungen da sind, dann sind die bei mir als Elternteil. Aber mit dem agiere ich nachher die ganze Zeit. Weil, wenn ich die Prägung habe, ich muss alles für mein Kind geben, mein Kind muss so und so aufwachsen, dann gebe ich alles. Und in dem kann ich mich natürlich krassestens erschöpfen, ohne dass mein Kind effektiv diese Bedürfnisse vielleicht hätte.
Kann es auch sein, dass es kontraproduktiv ist, wenn das Kind eigentlich das gar nicht möchte? Also wenn das Kind sagt, ich bin eigentlich ganz fein in meiner Welt, ich brauche diesen Außenkontakt nicht. Jetzt zum Beispiel, wenn man die Regionalgruppe nimmt, ich will gar keinen Kontakt zu anderen, ich fühle mich nicht speziell und für die Mutter das aber wichtig wäre?
Das ist, also ich finde es eine so schöne Frage und mega, mega wichtig, weil genau das kann ganz stark das Bedürfnis ja dieses Elternteils sein und gar nicht das Bedürfnis des Kindes, so wie du es schilderst, oder? Und ich glaube, das ist genau das Zentrale, dass wir uns bewusst werden, aus welchem Motiv heraus mache ich das. Wenn ich natürlich als Mutter das Gefühl habe, mein Kind muss sich mit anderen Zöllis austauschen, weil dann geht es ihm besser, und das Kind dieses Bedürfnis nicht hat, dann löst das einen Druck aus. Und wenn Kinder unter Druck stehen, dann tendenziell auf Druck folgt Gegendruck. Das heißt, es kann sogar ein Schuss hinten raus, so schön gesagt, sein, das Kind zum Kontakt zu zwingen, kann sogar beim Kind Ablehnung entstehen lassen, dass das Kind findet, oh, lass mich in Frieden mit diesen Zeugs und mit diesen Lagern und so weiter. Und nur aus dem Aspekt, dass man vielleicht dem Kind gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, selbst zu entdecken. Man nennt das übrigens auch ein bisschen Übersteuerung. Also manchmal tendieren Eltern auch dazu, ihre Kinder zu übersteuern, im Sinn von, ich weiß, was gut für dich ist. Und gleichzeitig wäre es gerade im Hinblick auf Zöliakie der Moment, um mal hinzustehen und sagen, ich weiß es eigentlich auch nicht. Weil weder bin ich betroffen in dem Moment vielleicht, eben als Elternteil, noch weiß mein Kind, es gibt ja gar nicht das oder den Umgang mit Zöliakie. Und dort auch mal einfach innezuhalten und zu sagen, ich habe eigentlich auch keinen Plan.
Kommen solche Fragen zu euch, Tina, bei der IGZ, wo Eltern auch ein bisschen offen formuliert, nicht nur welches Mehl und was, welcher Kurs, und sondern offen formulierte Fragen, hey, wie soll ich das anpacken?
Ja klar, auf jeden Fall. Also das erlebe ich immer wieder, vor allem so an Anlässen und so, wo der Austausch möglich ist oder auch in Webinaren oder so, kommen diese Fragen. Vielleicht nicht in dieser Form gerade, aber was ich sehr häufig erlebe, ist die Frage, sollen wir nun alle glutenfrei essen?
Mhm. Ganz praktische Fragen.
Genau, auch. Und das ist so die erste Frage, stellen wir nun unseren ganzen Haushalt um? Oder darf es auch gemischt sein? Für gewisse Familien stellt sich die Frage nicht, weil es finanziell einfach nicht möglich ist, dass die ganze fünfköpfige Familie glutenfrei ist. Aber bei vielen ist das wirklich ein Thema und das fände ich eigentlich auch noch spannend. Ist aus der psychologischen Sicht, hilft es den Kindern, wenn sie in der Familie eigentlich gleich sind? Vielleicht gibt es ja dann auch Geschwisterkonflikte, wenn das nicht betroffene Geschwisterkind trotzdem glutenfrei essen muss zu Hause. Wie ordnest du das ein?
Das wäre eigentlich sogar nochmal eine ganz neue Folge, und zwar Thema Geschwister. Mhm. Also das finde ich nämlich wirklich mega spannend. Und zwar sind wir dann wirklich auf der Peer-Ebene eigentlich. Also wie geht man mit den Peers um, die nicht betroffen sind, seien es Geschwister oder auch FreundInnen? Auf jeden Fall, also ich denke, das Wichtige ist, grundsätzlich habe ich so eine Grundhaltung in diesem Bezug. Je entspannter ein Familiensystem ist, desto gesünder ist es für das Thema Essen, Gesundheit, Entwicklung, Lernen und. Jetzt, eigentlich dürfen wir uns immer die Frage stellen, was entspannt das System? Beispielsweise, wenn ich als Elternteil die ganze Zeit gestresst bin, weil ich muss verschiedene Pastatöpfe und so weiter und so fort handeln und ich merke, dieser Mental Load macht mich kaputt und ich stress mich total, dann kann es sein, dass eine total wichtige Maßnahme ist, um Entspannung einzubringen, zu sagen, gibt einfach glutenfreie Pasta, Punkt aus. Es gibt eigentlich nicht die Antwort, weil es ist immer die Frage, was entspannt das System? Und für das Kind ist es nicht besser oder schlechter unbedingt, weil es hat immer Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Aspekt ist, dass man sowas, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, ich würde sagen ab dreijährig, also auch Geschwister ab dreijährig, können das, vielleicht sogar ein bisschen jünger, es kommt immer auf die Kinder drauf an, kann man das auch partizipativ zusammen mit der Familie auch überlegen. Also beispielsweise, es gibt Geschwister, die sagen, ich würde lieber das Gleiche essen wie mein Geschwisterkind, das betroffen ist. Und andere, die sagen, oh, aber wie machen wir denn das, weil ich will doch noch das Gipfeli. Und dann das Zöli-Kind sagt, hey, mir ist das Gipfeli einfach völlig egal, ist es doch einfach. Und dort wirklich auch die verschiedenen Bedürfnisse abzuholen, wenn es möglich ist.
Aber diese Bedürfnisse, das braucht halt auch immer den Mut für ein Bedürfnis einzustehen und diese Bedürfnisse gegeneinander abzuwägen, jetzt als Elternteil. Also bei mir zum Beispiel, für mich ist jetzt eine Pfanne Pasta mehr auf dem Herd, ist für mich nicht viel Mental Load, aber diese klassische, ganz normale, in Anführungszeichen, Pasta, wie ich sie kenne, weil ich habe keine Zöliakie, die gibt mir etwas, weil ich mag sie einfach besser als die glutenfreie. Und mir gibt das etwas, Aber ich frage mich dann natürlich immer, ja, ist das jetzt egoistisch, wenn ich mir jetzt da eine eigene Pfanne mache?
Oh Nico, danke. Das ist so eine tolle Beschreibung, weil genau das habe ich extrem oft in der Praxis von Eltern. Also wenn die Eltern zu mir kommen in Bezug auf Kinderernährung. Und zwar sind wir da schon weit weg von der Zöliakie auch im Thema. Und zwar, es geht eigentlich grundsätzlich darum, es gibt ganz viele Eltern, die sich in der Ernährungsweise den Kindern anpassen, aufgrund von Mental Load oder auch aufgrund von, ja, jetzt isst man halt so oder mein Kind ist in der beigen Phase, also sprechen wie Spaghetti, Brot und Butter, machen wir halt mit. Der Punkt ist der, das Wichtigste ist eigentlich, dass du zuerst ja als Elternteil bei dir beginnst und zuerst in deine Selbstreflexion gehst, quasi, was ist eben in meinem Rucksack in Bezug auf Essen? Also jetzt gerade das, was du beschreibst mit den Nüdeli, wenn dir die so wichtig sind, warum dem Kind anpassen, das eine Zöliakie hat? Wem hilfst du damit? Und die Grundfrage ist eben zuerst zu merken, was ist mir wichtig? Und danach, also jetzt gerade in Bezug auf Essen, ist es normal, dass Menschen verschiedene auch Geschmackspräferenzen haben. Der Punkt ist der, das eine kann sein, dass es krankheitsinduziert ist. Das andere ist, jemand möchte vegetarisch essen. Das dritte ist, jemand hat, keine Ahnung, Koriander nicht gern. Im Endeffekt müssen wir ja immer Bedürfnisse abwägen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht immer problemorientiert sind im Sinn von, oh, mein Kind darf kein Gluten essen, sondern mein Kind isst kein Gluten. Ja, Fakt, ist so. Und es hat aber ganz viel anderes, was es essen kann. Und ich glaube, dort ist auch im Familiensystem extrem wichtig, dass ich als Elternteil mir bewusst werde, was ist mir immer noch mega wichtig. Und wenn ich das aufgrund von vermeintlichem Helfen, weil ich meine, es hilft meinem Kind, nicht esse und darum mich die ganze Zeit irgendwie der Ernährung anpasse, es aber nicht für mich stimmt, dann hilft das nicht entspannen.
Ich glaube einfach, mit dieser Frage tun sich so viele Eltern wahnsinnig schwer, Zöliakie hin oder her, was ist mir wichtig, schon nur diese Frage stellen zu dürfen. Ronja, darüber können Eltern ja auch bald mehr lesen in deinem Buch.
Ja, können sie. Ab dem 19. März ist das Buch «Wie Kinder essen» von mir, erscheint im Belz Verlag. Ich freue mich sehr, dass dieses Projekt jetzt realisiert ist. Ich habe mich in diesem Thema, wie Kinder essen, eigentlich aus psychologischer Sicht diesem Thema Kinderernährung gewidmet, aber vor allem eben genau diesem Thema, was wir schon angesprochen haben, und zwar die Rolle der Eltern. Und zwar unterschätzen wir ganz oft, welchen Einfluss haben wir als Eltern effektiv und lustigerweise nicht nur wir als Eltern, sondern auch den Einfluss, den wir von unseren Eltern erlebt haben, auf das Essverhalten von unserem Kind. Gerade auch im Hinblick auf Zöliakie ist genau so ein Thema, sobald ein Thema dasteht mit speziellen Herausforderungen rund ums Essen, löst das Grundthemen in Bezug auf Essen in der ganzen Familie aus. Und das wird emotional, da ist ganz viel Arbeit drinnen und ich gerade in so einem Moment möchte ich Eltern ganz fest unterstützen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil gerade in Bezug auf Zöliakie-Eltern, die selbst nicht betroffen sind, erlebe ich ganz oft große Ängste und Sorgen und ganz ein hoher Druck. Und ich merke, dass das eines dieser Hauptthemen ist, wenn sie zu mir in die Praxis kommen, oft gar nicht im Endeffekt das Kind ein Thema ist, weil meistens ist eigentlich nach der ersten Kurzanamnese das Kind top gesund, es geht ihm gut, es kann gut mit der Zöliakie umgehen, sondern ganz schnell ist dann eben meine Frage, hey, wie geht's eigentlich dir? Und dort kommen dann auch nicht selten mal Tränen.
Was ich immer wieder mal höre von Eltern oder von meistens von Müttern, dass das Kind eigentlich so eine gewisse Ablehnung gegen alles hat, also alle Alternativprodukte eigentlich, die glutenfreien Alternativprodukte, also dass das Kind keine Art von Brot gerne mag, die glutenfrei sind oder halt wirklich nur noch Reis isst zum Beispiel. Als Mutter selbst würde mich das auch stressen, wenn ich sehe, mein Kind isst nichts mehr anderes als einfach Reis. Wie soll man damit umgehen?
das ist genau so ein Thema, das oft bei mir landet, auch in Bezug auf Picky Eating. Also gerade dann, wenn man das Gefühl hat, ui, mein Kind ist unterversorgt, es ist eben nur Reis jetzt zum Beispiel. Ich denke, wir dürfen es dort auch ein bisschen auseinandernehmen. Das eine ist Picky Eating. Dort darf man sich so Kernfragen stellen, und zwar, wie geht es meinem Kind gesundheitlich? Ist es fit? Hat es Energie? Ist es konzentriert in der Schule? Kann es leisten quasi? Ist es bewegt? Hat es FreundInnen? Wie geht es ihm emotional? Wenn diese Grundaspekte wie gedeckt sind, man kann sagen, ja, das ist eigentlich alles okay, dann geht es ja dem Kind eigentlich gut. Kinder haben sehr selten Nährstoffmangel. Es braucht sehr, sehr viel, dass ein Kind Nährstoffmangel hat. Und Kinder sind so super VerwerterInnen, die nehmen zum Teil dann einfach zum Beispiel aus dem Reis alles raus, was sie können und haben am Schluss einfach den Reis gegessen und es braucht einfach nicht mehr in dem Moment vielleicht. Es gibt verschiedene Gründe für so ein Verhalten. Also gerade Kinder zum Beispiel mit einer Neurodivergenz und interessanterweise ist gerade ADHS, kommt gehäuft vor bei Menschen mit Zöliakie, immer auch im Kopf behalten. Und das Lustige oder beziehungsweise manchmal auch ein bisschen das Besorgniserregende, sobald eine Diagnose da ist, beispielsweise die Zöliakie, wird so ein bisschen alles von dem Kind rund ums Essen an der Zöliakie aufgehängt. Jedoch hat vielleicht genau dieses Picky Eating zum Beispiel, das Kind isst nur noch Reis, null und niente mit der Zöliakie zu tun, sondern ist die sicherheitswiederherstellende Reaktion von dem Kind in Bezug auf Essen. Und zwar auf der einen Seite kann das natürlich sein, weil man, hey, das Kind weiß gar nicht mehr, was essen und Reis weiß, es ist gut und ist fein, mag ich, gehe ich. Oder es ist einfach grundsätzlich in Bezug auf Essen sehr gefordert. Was aber das andere Thema ist, also eben das Thema würde ich wie sagen, das bräuchte noch mal ganz viel dazu. Das andere Thema, Tina, was du angesprochen hast, ist dieses, ich habe dem Kind alle Ersatzprodukte gekauft. Ich habe alles angeboten und es hat alles nicht gerne. Jetzt stelle ich mir mal mich in die Rolle des Kindes. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich Brot in dem Moment einfach scheiße finde? Und ich habe einfach keine Lust auf dieses neue, komische Brot.
Und es kommen 10 verschiedene Sorten Brot, aber du willst eigentlich überhaupt kein Brot.
Ich will kein Brot.
Das ist das Normale.
Ich will einfach das normale Brot. Und dann kommt immer wieder ein Lösungsvorschlag. Und dann nochmal ein Lösungsvorschlag. Und am besten noch so, schau, das ist jetzt richtig toll. Und in meinem Inneren finde ich einfach nur, nein, ist es im Fall nicht. Manchmal lohnt es sich als Eltern nicht die ganze Zeit und noch besser und noch Angebot und noch dieses, sondern einfach mal, lasst mal Raum dafür, dass das Kind keins will und keines von den Broten okay findet. Und gebt mal Raum für, ja, vielleicht muss es jetzt einfach mal täubeln, ganz lange, ganz trauern, verarbeiten, dass es dieses feine Brot, das es fein findet, nicht mehr darf. Und nehmt mal den Druck raus.
Und halt auch die Großzügigkeit und irgendwo auch zulassen, dass es vielleicht auch mal ein bisschen spezielle Lösungen dann halt geben kann. Also jetzt meine Tochter, wir haben natürlich immer am Sonntag, einmal pro Woche gibt es Nutella, natürlich immer aufs Brot. Jetzt fällt das Brot weg, dann haben wir natürlich genau das, oder? All die alternativen Brot durchprobiert, auch mit Nutella war keines so gut, wie sie es früher hatten. Und die Lösung schlussendlich ist, du kriegst jetzt halt ein kleines Schüsselchen und da ist dein Nutella einfach Blut drin und du kannst das mit dem Löffel essen, weil du hast Anrecht auf dein Nutella, aber du musst nicht unbedingt das Brot runternehmen.
Das ist ja mega lustig. Also das ist ja zum Beispiel genau so eine Prägung. Nutella nur am Sonntag. Konfi geht immer. Konfi ist völlig okay.
Völlig, ja, da hat es ja Früchte drin.
Das hat ja Früchte drin, genau.
Sehr also, gesund.
Das ist eben genau so eine Prägung, oder? Nutella nur am Sonntag und dann muss es auf dem Brot sein und dann dünn bestrichen. Das sind genauso absurde Prägungen, oder? Die man dann dem Kind antrainiert. Und lustigerweise, warum muss, also eigentlich mal einfach eine Frage, warum ist es besser, die Nutella auf dem Brot zu essen, als auf dem Löffel?
Beim Brot kann man noch Butter dazu tun.
Nee. Das wäre jetzt auch mein Argument, Tina. Also, ich bin völlig Lagerbutter und Nutella. Hey, High Five.
Aber wenn es einfach ums Fett geht, das du brauchst, soll ich dir sagen, worauf meine Tochter im Moment das Nutella streicht? Auf den gebratenen Speck.
Geil! Hey, okay. seht ihr genau das? Also wir haben schon in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass man eben auch Raum für diese Exploration lassen sollte, dass sich vielleicht das Essverhalten wirklich auch verändert. Und ich finde es sogar manchmal echt eine Chance, wenn sich von außen was ändert, so wie zum Beispiel eben, du darfst kein Gluten mehr essen. Auf einmal entdecken Kinder mega neue Präferenzen, Glüschli, Sachen, die sie toll finden. Und eigentlich würden wir uns das per se für Kinder wünschen, dass sie frei von unseren Prägungen sich entwickeln dürfen.
Mir hat letztens eine Mutter erzählt, die haben die Diagnose bekommen. Das Kind, es war wirklich eine Erleichterung für sie auch. Und trotzdem war es natürlich, wie gehen wir jetzt damit um? Und sie hat wirklich, ging mit dem Kind in den Einkaufsladen und hat dem Kind gesagt, jetzt gehen wir alle Regale durch, wir schauen überall, wo es was Glutenfreies hat und du darfst alles, was du möchtest, ausprobieren möchtest, darfst du in den Wagen packen. Das fand ich total süß.
Ja, ja, sehr cool. So wie eine Geschenkli-Reise.
Genau.
Ja,
genau.
Sehr schön. Eine positive Verknüpfung.
Genau.
Und nicht, schau mal, oh, das darfst du alles nicht, aber wir finden sicher einen Ersatz.
Genau.
Ja, voll, mega schön. Was ich auch noch wichtig finde, ist dieser Moment, den du gerade beschreibst. Zuerst mal vielleicht, eben, es ist ja immer auch die Frage, was ist für eine Geschichte dahinter? Und gerade bei Eltern, die Kinder haben, die betroffen sind, kann es oft ja sein, entweder ist ein Zufallsbefund, leider immer noch zu wenig, weil es zu wenig gescreent wird. Screent mehr Zöliakie, Fachpersonen, denkt an Zöliakie. Sondern auch wirklich, es kann ja sein, dass ein sehr langer Leidensweg auch dahinter liegt. Und dann kann eine Zöliakie eine Diagnose eine totale Erleichterung sein. Und trotzdem auch, immer be aware, im ersten Moment kann es vielleicht eine Erleichterung sein, es darf aber nachher auch nochmal eine Belastung sein. Es darf auch ab und zu ein Stress sein, es darf aber auch mal okay sein. Einfach auch in der ganzen Familie diesen Raum lassen für die Gefühle. Also auch wenn der Vater jetzt wie bei dir, Nico, nicht betroffen ist und der Rest betroffen ist, dann ja, vielleicht auch einfach mal, hey, du darfst auch sagen, es nervt, das ist völlig okay. Es sind nicht nur die Betroffenen, sondern es sind auch die Angehörigen. Und die ganze Familie trägt das mit. Und es ist auch völlig okay, wenn der Vater mal sagt, hey Leute, es tut mir leid, ich brauche jetzt einfach meine Nüdeli. Die sind mir gerade mega wichtig.
Ja, genau. Oder eben, jetzt ist dann zu der Zeit, wo wir den Podcast aufzeichnen, ist Adventszeit und da gehört das Keksebacken. Wir haben das in der Back-Episode besprochen, fest dazu bei mir. Ich werde mir meine Freiheit rausnehmen und, glaube ich, für mich meine Sablé, die halt wirklich schwierig sind, einfach für mich backen. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch mit den Kids am Backen und am Experimentieren. Wollt ihr probieren?
Ja!
Unbedingt!
Geil! Hast du Sablés gebacken, glutenfrei?
Nein, keine Sablé. Ich habe Gürzi gebracht. Moment.
Nini-Time!
Wir haben ein ganz neues Rezept ausprobiert. Wir nehmen halt jetzt möglichst, je weniger Mehl im Rezept, desto weniger muss man irgendwie experimentieren.
Wir haben gelernt von Tina, ich habe was mitgenommen aus der letzten Folge, 100 Gramm Mehl kann man getrost mit 100 Gramm glutenfreier Mehlmischung ersetzen.
Genau.
Yay!
In diesen Keksen hat es nur 70 Gramm Mehl, das haben wir ersetzt mit glutenfreiem Mehl.
Mir hat es Schmetterlinge.
Genau, die haben Nüsse drin und sie haben vor allem im Rezept ist ein ganzer Würfel Vermicelle. Und das ist wahnsinnig einfach.
Maroni geht.
Maroni, genau.
Vermicelle für unsere deutschen Kollegen.
Kastanienmus, wie heißt das?
Nein, Kastanien ist
Maronenmus.
Maronenmus.
Ist
es, das ist Maronenmus,
genau. Was man normalerweise in diese Würste presst.
Nicht Würste,
oder
Spaghetti.
Diese Spaghetti, genau.
Stellt euch Spaghetti-Eis vor.
Niemand aus der Schweiz.
Doch, Spaghetti-Eis. Man kennt in Deutschland sehr wohl das Spaghetti-Eis, lustigerweise. Liebe Misophonikerinnen, jetzt ist der Zeitpunkt, zum 30 Sekunden nach vorne zu klicken.
Mega fein.
Wow, sie sind halt auch schön feucht. Das kommt auch vom Vermicelle.
Sie sind Hammer.
Mhm. Sorry, aber gewinnt. Bis jetzt.
Sie hat sogar den Kohl geschlagen.
Nico, du hast den Kohl geschlagen.
Um Welten.
Genau, natürlich Props an meine Frau.
Das Rezept hast du die jetzt
kommt
eingeheimst?
Ich habe sie eingeheimst, ja.
Mhm. Mega fein. Da hat es auch Zitrone drin. Ja. Der Kreis hat sich geschlossen. Nico, wie alt sind deine Kinder?
9 und 11.
Jetzt kommt das Teenie-Alter.
Oh ja, steht an der Tür.
Wir haben fest jetzt auch über Eltern von Kindern gesprochen, also die bleiben für uns ja immer Kinder, aber im Sinn von, irgendwann sind Kinder auch Teenies. Und was ich ganz ein wichtiger Faktor finde, ist, dass man sich auch immer wieder, eigentlich so wie generell als Eltern in Bezug auf Kinder, aber immer wieder auch die Frage stellt, was hat sich verändert und braucht es vielleicht von meinem Handeln auch neue Anpassung? Also der Grundsatz ist eigentlich der, dass wir versuchen, Kinder zu enablen, also zu befähigen, dass sie selbst mit der Zöliakie umgehen können, möglichst darüber sprechen können. Gerade im Teenie-Alter trägt das nämlich dann wirklich auch Früchte und ist sehr, sehr entscheidend, weil dann die Eltern keine Rolle mehr spielen. Also nicht mehr in dieser Art, sage ich mal. Dazu werden wir aber sicher noch ganz ausführlich sein. Ich möchte noch ganz kurz, Tina, in Bezug auf Jugendliche haben wir ja ganz viel im Thema bei der IGZ. Möchtest du dazu ein bisschen was schildern?
Ja, ich glaube, es ist vor allem auch in dieser Phase, wo man sich selbst finden muss, wo es zum Teil Konflikte gibt mit den Eltern, wo man die Diagnose vielleicht auch hinterfragt. Ganz wichtig ist, dass es auch einen Austausch gibt unter Gleichaltrigen. Wir haben verschiedene Formate. Ich möchte gerne, du hast es schon mal angesprochen, unsere Zöli-Lager auch noch mal ansprechen, wo wirklich in den Altersgruppen eine Woche unter alles Betroffenen erlebt werden kann. Ich glaube, das gibt einfach auch eine Festigkeit und einen Austausch, der ganz wertvoll ist. Es entstehen Freundschaften. Wir haben auch Jugendgruppen, die Zöliakie Youth. Es gibt eine internationale Gruppe, wo sich Jugendliche aus ganz Europa eigentlich vernetzen miteinander. Und ich denke, das hilft wirklich, wenn man sieht, es gibt Leute. Und da werden natürlich auch dann Tipps ausgetauscht, wo es die beste Bäckerei gibt in Amsterdam, Barcelona und Madrid. Das
Paris. Hilft.
Paris habe ich im Moment noch nicht, da waren wir noch nicht.
Ja, genau.
Und weil wir in dieser Folge ja bei den Eltern sind, darf man ja auch sagen, es ist auch für Eltern einfach mal eine Entlastung, die Kinder eine Woche lang in guten Händen zu wissen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch da, wir haben immer einen Start, da sind die Eltern noch dabei. Und auch da, das ist eine Möglichkeit, sich auszutauschen unter den Eltern. Ich glaube auch, es gibt unter den Eltern dann plötzlich auch Austausch. Man merkt, die wohnen eigentlich im gleichen Wohnort oder eben in den Gruppen. Und das hilft auf jeden Fall. Und ich glaube wirklich, die Kinder nehmen ganz, ganz viel mit aus diesen Lagern.
Wie sich die Kinderphase und das Thema Hilfe, mein Kind hat Zöliakie oder Hilfe, mein Teenie hat Zöliakie, eigentlich auch verändert innerhalb von diesen Perioden. Dazu haben wir zwei Weiterbildungs-Erklärmodule aufgenommen. Da beschreiben wir eigentlich diese Zusammenhänge auch aus psychologischer Sicht. Und die sind auf der Webseite aufgeschaltet unter Erklärmodule auf www.zöliakie.ch.
Also, liebe Eltern, lasst auch unkonventionelle Ideen zu. Seid nicht zu eingeengt bei dem, was üblich und was man halt so tun sollte. Tauscht euch aus mit anderen Eltern. Schaut zu euch selber. Fragt euch immer wieder mal, was ist eigentlich mir wichtig? Und bitte holt euch Hilfe, wenn es nötig ist.
Werdet Mitglied bei der IG Zöliakie. Da findet ihr auch Betroffene, andere Betroffene. Habt viele Möglichkeiten, euch auszutauschen. Und denkt daran, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese uns auch zukommen lassen auf 076 823 6672.
Gerne auch als Sprachnachricht.
Danke und ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüssi.